SR3 Fokus.
Der Fokus am Montagabend mit Franziska von Grüningen. Wir merken es auf Schritt und Tritt, der Wahlkampf läuft. Heute Abend im Fokus lernen wir aber einen jungen Mann kennen. Der will nicht ins Parlament. Er kümmert sich lieber im Hintergrund um die Zukunft von der Schweiz. Es ist der Nicola Forster, 26. Denken ist sein Job, Visionen sind seine Stärke. Er ist Gründer und Präsident von der Denkfabrik Voraus. Voraus mit F geschrieben. Das steht für Forum Außenpolitik. Mit seinen Denkansätzen hat er schon in die Arena geschafft, in den Dienstagsclub und zu den Politikern ins Bundeshaus. Nicola Forster, Sie sind ein baumlanger junger Mann, normalerweise im Anzug und in Krawatten unterwegs. Heute Abend aber so ein eine legere Mischung, Jeans und ein Hemd, noch ein Sakko drüber. Muss man gut angezogen sein, wenn man ernst genommen werden auf dem politischen Parkett?
Ja, es hilft sicher, wenn man seriös überkommt. Ich glaube, so wie ich heute Abend angezogen bin, das liegt gerade noch drin und fürs Radio ist das doch tipptopp so.
Aber es gibt ein Foto von Ihnen auf drs3.ch. Genau, genau. Also, Sie werden sehen. Kommt es nicht in Frage, im Kapuzenjäckli oder im T-Shirt Ihre Aufgabe zu erfüllen?
Ja, es gehört halt so im aussenpolitischen oder allgemein im politischen Umfeld natürlich auch ein bisschen dazu, dass man auch mit seinem Erscheinungsbild Seriosität zeigt, also dass man glaubwürdig wirkt. Und es ist natürlich so, dass ich häufig einer der Jüngsten bin in diesen Kreisen. Und da ist es natürlich wertvoll, wenn man nicht als Jugendlicher überkommt.
Ich habe auch schon gehört, es gäbe Situationen, wo Sie dann eben der Einzige sind in Krawatten. Mit all diesen Alten zusammen. Das ist ja dann auch wieder irgendwie ad absurdum geführt. Das Ganze wollte seriös wirken.
Ja, das ist eigentlich nie absichtlich gewesen. Man weiss zum Teil bei diesen Anlässen einfach nicht so genau, wie man erscheinen sollte. Und dort war es dann so gewesen, dass ich gedacht habe, ja, ich habe da ein seriöses Thema vorbereitet. Ich habe dort eine Rede gehalten und habe gedacht, ja, das passt doch noch, dass ich jetzt da im Anzug komme. Und habe dann dort gemerkt, dass es voll mit Jungunternehmern ist und ein Jungunternehmer, der zieht nie im Leben eine Krawatte an.
Reden wir über Ihr Baby Voraus, Denkfabrik Voraus. Vor 2 Jahren haben Sie die Denkfabrik gegründet, machen sich jetzt mit gut 350 jungen Menschen Gedanken über die Schweizer Aussenpolitik. Können denn unsere Politiker nicht selber denken?
Doch, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass unser Parlament, unser System heute sehr gut funktioniert. Man muss sich einfach überlegen, dass halt in einem Milizparlament können sich Parlamentarier nicht mit allen Themen gleich tief auseinandersetzen. Und die Aussenpolitik ist ein Feld, das früher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist, heute aber immer wichtiger wird. In Zeiten von einer zunehmenden Globalisierung ist es wichtig für die Schweiz, dass da Wissen drin ist, dass gute Leute entscheiden und wir hoffen, mit unserem Know-how da tatsächlich etwas einbringen können und so die Politik auch weiterzubringen schlussendlich.
Die Denkfabrik, also der Think Tank, das ist ja ein extrem abstrakter Begriff. Vielleicht müssen wir einfach mal klären, was Sie da überhaupt machen, über was für Fragen grübeln Sie nach?
Ja, das Modell von einem Think Tank, das kommt eigentlich aus dem angelsächsischen Raum, also in Amerika oder auch in England ist das sehr verbreitet, in Deutschland auch viel mehr als in der Schweiz. In der Schweiz gibt es eigentlich nur Avenir Suisse, die sich zu wirtschaftlichen Fragestellungen Gedanken macht. Unsere Idee war eigentlich, dass eben die Aussenpolitik ein Thema ist, das mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Ich habe gemerkt, dass es viele gute junge Leute gibt in diesem Bereich. Leute, die sich im Studium Gedanken gemacht haben über das, die sich beruflich mit aussenpolitischen Fragen beschäftigen und das Know-how sollten einbringen. Also häufig sagen wir Doktoranden, die zu EU-Themen zum Beispiel dissertieren, die haben nachher gar nicht die Plattform, um das sehr relevante Wissen auch einzubringen. Und wir versuchen mit dieser Denkfabrik, mit dem Forum Außenpolitik, versuchen wir ihnen die Plattform zu geben, dass natürlich dass das Wissen nachher auch genutzt werden kann, politisch.
Also da kommen all diese Menschen zusammen, die Jungen, vor allem Studenten, die grosses Know-how haben, die Fachkenntnis haben, kommen zusammen. Und dann tut man brainstormen im Kreis.
Ja, das geht nicht ganz so vor sich. Und häufig sind es eben auch genau nicht Studenten. Also die meisten sind Akademiker. Also Leute, die gerade um den Studiumsabschluss sind, häufig Doktoranden sind oder Leute, die jetzt gerade ihre professionelle Karriere starten sind. und trotzdem halt noch die Ambition haben, zum etwas zu bewegen. Also nicht nur ihren Beruf etwas zu machen, sondern auch nebendran. Also wir sind ein freiwilliger Think Tank und das ist auch ein neues Modell, das man so bisher noch nicht kennt.
Mhm. Also heisst das, die Arrivierten haben keinen Elan mehr, um etwas zu verändern?
Ich denke, die Arrivierten haben eben häufig die Plattform, die haben sie schon. Mhm. Also wenn man eine wichtige Position hat im Wirtschaftsleben oder gesellschaftlich, dann kann man die Plattform so oder so schon nutzen. Aber unsere Leute können das eben noch nicht.
Und, also dann kommen die und sitzen nicht im Kreis, sondern...
Genau, also wir haben da verschiedene Arbeitsgruppen. Also das geht von Wirtschaftsfragen, Finanzplatzfragen über EU-Fragen bis zu Entwicklungszusammenarbeit, Migrationsfragen. Einfach die ganze Breite von der Schweizer Außenpolitik. Und innerhalb von diesen Arbeitsgruppen versuchen wir dann, die besten Leute zu sammeln, die Leute, die dort wirklich etwas beitragen können. Und die treffen sich dann für ein Brainstorming, die treffen sich zum Thema erarbeiten und die schreiben nachher Diskussionspapier. Mhm. Also das sind Studien, die wir dann auch rausgeben, die wir direkt in die Politik bringen, die wir häufig auch der Öffentlichkeit vorstellen, die wir damit versuchen, etwas zu bewegen.
Eben, das eine ist ja Ideen haben, Analysen machen, das andere ist aber tatsächlich das am Mann zu bringen. Wie gehen Sie da vor? Also, stell mir vor, wenn da ein junger Schnösel kommt und sagt, ich kann euch etwas erzählen über die Aussenpolitik von der Schweiz, dann ist wahrscheinlich zuerst mal Skepsis rum.
Gut, wenn man ein E-Mail schreibt, dann sieht man manchmal nicht, wer eben junger Schnösel dahinter steckt oder nicht. Aber es geht häufig so, dass wir dann tatsächlich versuchen, über persönliche Kontakte direkt an Parlamentarier zu gelangen zum Beispiel. Häufig geht es aber auch darum, die Verwaltung zum Beispiel zu sensibilisieren für ein neues Thema. Also in der Verwaltung ist auch extrem viel Wissen rum. Und das kann sich gegenseitig befruchten. Also wir schätzen da den Austausch sehr und versuchen den auch regelmäßig zu pflegen. Also wir treffen die Leute, wir schicken ihnen unser Material und ja, suchen einen lebhaften Austausch.
Und wie lange ist es gegangen, bis der Nicola Forster, der das Ganze mit 24 Jahren angefangen hat, jetzt 26 ist, wie lange ist das gegangen, bis Sie ernst genommen worden sind mit dem, was Sie machen?
Ja, ich würde sagen, mit so einem neuen Ansatz, einem Think Tank für Außenpolitik, was es bisher noch nicht gegeben hat in der Schweiz, ist es am Anfang natürlich schwierig, sich Gehör zu verschaffen. Also, wenn einem noch niemand kennt, dann nimmt einem auch niemand ernst. Jetzt, es hat sicher eine Vorlaufzeit gebraucht, also wo wir wirklich haben müssen liefern, und zwar viel liefern. Wir haben unterdessen schon 8 Studien publiziert, die sind alle wissenschaftlich fundiert, die kann man auf dem Internet abrufen, die stehen zur Verfügung und die geben uns eine gewisse Sichtbarkeit. Wir sind eingeladen worden in verschiedenen Gremien zum Stellung nehmen, wir haben Hearings gemacht mit Parteien und so weiter. Und das hilft dann enorm, dort kann man dann auch zeigen, was wirklich dahinter steckt. Und sobald auch Parlamentarier zum Beispiel wahrnehmen, dass das durchaus relevantes Wissen ist, auch für ihre persönliche Arbeit im Bundeshaus, merken sie auch, wie gut sie das könnten brauchen. Und in dem Moment wird man sehr ernst genommen.
Mm-hmm. Wie ernst genommen werden Sie von der SVP?
Ich glaube, auch von der SVP werden wir wahrgenommen und ernst genommen. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wir haben Themen, wo sicher die SVP fundamental dagegen ist bei uns. Also wenn's bei uns zum Beispiel darum geht, wie kann man das Initiativrecht in der Schweiz anders ausgestalten, dann nachher wird uns da natürlich vorgeworfen, das sind Eliten und Volksfinden. Das ist aber bei anderen Themen ganz anders. Also wir haben jetzt zum Beispiel im sicherheitspolitischen Bereich haben wir eine Studie geschrieben, wie man international zusammenarbeiten kann. Dort haben wir am meisten Unterstützung gehabt bei bürgerlichen Parteien. Also die Außenpolitik ist an sich nicht so ein Links-Rechts-Ding wie andere Politikbereiche. Also wir haben da, je nach Thema, haben wir wirklich durch das ganze Band von der politischen Parteien Unterstützung oder eben auch nicht.
Sie selber sind bei der grünliberalen Partei dabei seit gutem Jahr. Und Sie haben bei den Jungen, die bei Ihnen mitmachen, glaube ich, alles, aber außer der SVP. Also mitmischen tun Sie nicht voraus, die SVPler.
Ich weiß es nicht. Es ist noch lustig, bei uns geht es eigentlich wirklich nicht darum, in welcher Partei jemand ist. Bei den allermeisten Leuten weiss ich nicht, in welcher Partei sie sind. Und ganz viele sind auch gar nicht in einer Partei. Es ist eigentlich häufig dann irrelevant. Also klar haben die Leute eine Meinung, aber, Aber wenn man wissenschaftlich fundiert arbeitet, dann tritt die sehr schnell in den Hintergrund. Und das ist eigentlich so etwas vom Schönen, was man auch im Alltag erlebt, dass Leute, die sicher ganz eine andere Partei werden einlegen bei den nächsten Wahlen, arbeiten ohne Probleme zusammen im Bereich Außenpolitik und arbeiten da Produkte, die an sich glaubwürdig sind und für sich entstehen, ohne dass sie politisch gewichtet sind.
Was auffällt, wenn man ein bisschen beobachtet, was sie machen, sie gehen extrem unerschrocken ans Werk, also mit einem grossen Selbstvertrauen, gehen auf die Leute zu, sie sind ein super Networker, sie wissen, bei wem dass sie was abholen können. Von wo kommt die Sicherheit, dass Bundesbern sich für das interessiert, was sie machen?
Es ist ein bisschen learning by doing, würde ich sagen. Also wir haben am Anfang auch einfach müssen Erfahrungen sammeln. Wir haben, sobald man merkt, dass es wahrgenommen wird, funktioniert es auch besser. Und in der Schweiz ist es schön, weil die Wege sehr kurz sind. Also ich würde sagen, wenn wir so einen außenpolitischen Think Tank in Deutschland aufgebaut hätten, zum Beispiel, da gibt es viel mehr etablierte Eliten, die auf diese Themen abonniert ist, zum Beispiel. Oder? In der Schweiz sind die Wege sehr kurz. Also es ist möglich, mit einem Parlamentarier in direkten persönlichen Kontakt zu treten. Und durch das wächst quasi auch Selbstvertrauen von unseren Leuten, weil sie merken, dass sie wahrgenommen werden. Und wir ihnen durch die Plattform, die wir bieten, auch die Möglichkeit geben, überhaupt mit so spannenden Leuten in Kontakt zu kommen.
Mhm. Ist aber auch sehr eine unschweizerische Tugend, wo sie jetzt da an den Tag legen, also eben sich etwas zutrauen, auf Menschen zugehen, die Sicherheit haben, jawohl, ich mache etwas und werde wahrgenommen. Ich lade wichtige Menschen ein zu Pressekonferenzen, zu Veranstaltungen, ohne Hemmungen. Wird das manchmal auch zum Verhängnis?
Ich glaube, das ist etwas, was auch sehr geschätzt wird, also etwas, was viel zu wenig gemacht wird. Häufig eben genau etablierte Leute, die freuen sich ja, wenn junge Leute auf sie zukommen, Leute mit neuem Wissen, das relevant ist, auf sie zukommen. Also es ist eigentlich im Gegenteil so, dass das genau sehr geschätzt wird, weil es so wenig gemacht wird in der Schweiz. Und es gibt so ein eine Szene, die sich entwickelt. Ich merke das so ein bisschen in Zürich, zum Beispiel der Hub Zürich oder Sandbox, verschiedene so Organisationen, wo junge Unternehmer zusammenfassen, wo Leute, wo im sozialen Bereich oder wirtschaftlich zusammenarbeiten, wo neue Unternehmen entwickeln, Ideen haben, dass die eben das Auftreten haben und den Auftritt auch suchen und durch das auch Erfolg haben.
Mhm. Ihren Namen kennt man nicht unbedingt. Ich gehe davon aus, die meisten, die jetzt zuhören, die haben von Ihnen, Nicola Forster, noch nie etwas gehört. Von voraus vielleicht auch nicht unbedingt. Aber Ihre Publikationen geben tatsächlich immer wieder zu reden. Also das bekannteste Beispiel ist im Vorfeld von der Ausschaffungsinitiative, wo sie ihr Team aufgedeckt hat, dass die Ausschaffungsinitiative gegen Personenfreizügigkeit verstoßt, ist auch aufgenommen worden als Argument von den Gegnern, ist in den Medien aufgenommen worden. Wie wird so etwas in der Vorausgemeinde gefeiert?
Ja, wir sind jung und wir sind sicher am Feiern nicht grundsätzlich abgeneigt. Also wir haben auch häufig bei unseren Anlässen gibt es einen sozialen Teil, der sehr wichtig ist. Also schlussendlich ist sie auch ein sehr wertvolles Netzwerk einfach für unsere Leute. Ich meine, die freuen sich, dass sie Leute finden, die ähnliche Anliegen teilen, die Wissen haben, die auch für sie spannend ist. Und dass dann, ja, wenn das zusammenkommt, dann nachher gibt das durchaus auch einen Gemeinschaftsgeist. Und
durchaus auch einen Kater am nächsten Morgen.
Ja, da hätte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber natürlich ist das im Bereich des Möglichen.
Was Sie sagen, wir haben die Ideen bei Voraus und die Politik machen die anderen. Ist das manchmal nicht frustrierend?
Gar nicht. Ich glaube, man hat eine gewisse Narrenfreiheit. Also wenn man so zwischen den Fronten arbeiten kann. Also wir sind auf der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik und Wirtschaft und Gesellschaft. Und dort kann man sehr gut die eigenen Ideen einbringen. Man ist nicht in festen Strukturen. Also jetzt, wenn man an den politischen Alltag denkt, an die klassische Ochsentour, die man macht, wenn man eine wichtige Stelle in der Politik wahrnehmen will, das ist bei uns nicht so. Also Wir überspringen quasi da die lokale Politik auch. Wir setzen uns direkt mit national wichtigen Themen auseinander. Und das wird dann auch sehr gut wahrgenommen.
Ja, aber gleich. Also Sie bringen die Sachen ans Licht, jetzt wie bei dieser Ausschaffungsinitiative. Entscheiden tun dann aber andere und die hören dann vielleicht nicht darauf.
Ja, das ist immer das Risiko. Aber ich denke, so unsere Erfahrung ist, dass wenn man gute Qualität liefert, dann wird das auch wahrgenommen. Es gibt ganz klar, also man muss nicht meinen, dass jetzt voraus tut, Entscheidungen vorspuren. Also wir geben Ideen und die werden zum Teil aufgenommen und zum Teil nicht. Mhm. Und das ist auch völlig okay so. Also wir möchten auch gar nicht zum Beispiel an eine Partei angehängt sein, also ob das jetzt links oder rechts wäre und dass wir quasi auf dieser Ideologie müssten fahren. Das ist gar nicht unser Ziel. Also wir möchten die Flexibilität haben und auch die Freiheit, zu sagen, nein, wir haben jetzt die Idee geliefert, aber die Umsetzung, die ist nicht unsere. Das ist schlussendlich die Aufgabe von gewählten Politikern.
Das kützeln Sie nicht, selber einer von denen zu sein?
Ich denke, das Amt des Politikers ist sehr schönes. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man dort auch Ideen umsetzen kann. Jetzt aber für mich in meiner Situation, mir gefällt es viel besser, zum einfach an der Grundlage sein, um überhaupt mal die Ideen entstehen lassen. Also mit den ganzen 350 Leuten, die bei Voraus dabei sind, das ist sehr befruchtend. Die Diskussionen, die es da gibt, was da entsteht, das ist für mich eigentlich spannender.
Mhm. Eben so die Rolle des Vordenkers eigentlich.
Ja, Vordenker hat immer so ein bisschen etwas Elitäres. Ich denke, Mitdenker ist eigentlich besser. Also wir schauen, dass wir Debatten, die wichtig sind, auch verfolgen, dass wir aktuell sind und dass wir dort an ausgewählten Stellen in gewissen Nischen auch tatsächlich können, uns einsetzen und etwas reinbringen.
Wir reden nachher hier im Fokus gerade über die wahlmüden Jungen. Die gibt es ja, sind ja nicht alle so wie Sie politisch interessiert. Und über Ihr persönliches Verhältnis zu unserer Außenministerin Calmiret. Hören jetzt aber einen ersten Wunschtitel von Ihnen, von einem politischen Musiker Manuel Stahlberger. Mhm. Warum er? Warum er mit Monika?
Ja, der Stahlberger gefällt mir enorm, weil er einfach so eine ironische Sicht auf Gesellschaft hat. Er trägt seine Lieder ohne ein Wimpernzucken vor und sie sind abgrundtief ironisch und sarkastisch häufig und aber doch sehr schöne Gesellschaftsbeobachtungen und Monika fügt sich da sehr gut ein.
Monika, du schreibst die jetzt Onika, du schreibst die jetzt mit C. Monika, da ist etwas geschehen und ich weiss auch was. Ich bin zelten mit Kollegen, wir sind mit Interrail auf Norwegen und dort hat es so komisch geformte Wolken gehabt. Sie haben ausgesehen ein bisschen wie Teller und haben sich anders bewegt und schneller und wir haben spontan eine Idee gehabt, Monika. Aber die Fotos, die wir dem verschickt haben, unter anderem auch dir, das sind, denk ich, selber gemachte UFOs aus unserem Campinggeschirr. Aber du sagst, es käme ein Change. Du sagst, du siehst ein anderer Mensch. Da hab ich, denk ich, selber gemerkt, weil Monika, du schreibst die jetzt Monika. Du schreibst die jetzt mit C, Monika. Da ist etwas geschehen und ich weiss auch was. Wir haben es lustig gehabt bei Zelten. Wir haben über Plejaden geredet und andere Welten. Und das Ganze hat ein bisschen Eigendynamik angenommen. Und auch die Kornkreise haben wir selber gestampft. Wir haben du Huren gekrampft. Aber Monika, die Außerirdischen machen da im Fall auch so. Wir kommen zusammen in der Nacht mit ihren UFOs und in Horden. Wenn wir mehr gewesen wären, wär's auch imposanter geworden. Aber du sagst, es käme ein Change. Du sagst, du siehst ein anderer Mensch. Monika. sagen, es sei Zeit zum Loslassen. Du verlässt die Welt, weil dich nichts mehr mit ihr verbindet. Und du lesest all die verbotenen Bücher und hängst violette Tücher aus dem Stubenfenster, dass die Außerirdischen dich dann auch sicher finden. Weil schon bald kommen sie dich holen. Sie haben dich auserwählt, sie schicken dir Fotos und im Hintergrund sieht man einmal unser Zelt. Monika, du schreibst dich jetzt Onika, du schreibst dich jetzt mit C. Monika, da ist etwas geschehen und ich weiss auch was.
Stahlberger auf der RS3, heute Nachmittag noch live auf dem Bundesplatz in Bern und jetzt als Wunschmusik von Nicola Forster hier im Fokus. Nicola Forster, ein junger politischer Mann, der mit seiner Denkfabrik voraus nachdenkt über eine konstruktive Aussenpolitik der Schweiz. Jetzt gehen wir, Herr Forster, von der Monika zu einer anderen Frau mit M, zu der Micheline Galmiret, Bundespräsidentin, Außenministerin. Was ist Ihnen durch den Kopf, wo Micheline Galmiret am 7. September ihren Rücktritt aus dem Bundesrat bekannt gegeben hat?
Es war noch lustig. Wir haben an dem 7. haben wir eine Veranstaltung geplant am Abend in Lausanne mit der Micheline Galmiret. Also wir haben dort gerade
ein
super Timing gehabt. Wir haben das natürlich dann auch gegen so verkauft, wie wenn das alles Absicht gewesen wäre. Aber wir sind natürlich da auch nicht viel früher informiert worden als andere. Jetzt als erstes geht einem durch den Kopf, dass sie sicher eine kontroverse Frau war, oder immer noch ist, wo viel gemacht hat, wo die Außenpolitik prägt
hat. Das ist ihnen nicht durch den Kopf als erstes. Das ist ihnen nicht durch den Kopf, oh, das war eine kontroverse Politikerin gewesen. Was war es? War es endlich oder schade oder ehrlich?
Muss mich ein überlegen. Also, man ist halt so festgefangen in dem Denken, wann ist jetzt genau der Rücktritt? Dass man den Rücktritt selber dann gar nicht mehr so wahrnimmt, sondern einfach dann das Gefühl, jetzt ist es einfach passiert.
Was man eigentlich schon lange gemunkelt hat.
Genau. Und eben dann habe ich natürlich auch als erstes gerade daran gedacht, okay, was passiert jetzt heute Abend? Mhm. Haben wir einen genug grossen Saal? Und man fängt dann direkt auch gerade logistisch andenken, fast eben so das Organisationsmanagement, wo dann irgendwie aufkommt.
Und da fängt gerade der Profi an rotieren.
Ja, genau. Und hoffentlich nicht rotieren.
Haben die Räumlichkeiten gelangt?
Wir haben zum Glück an der Uni Lausanne einen Saal mit 500 Plätzen gehabt. Darum ist es gegangen, ja.
Was für eine Schulnote geben Sie, Frau Galmiret, für die vergangenen 8 Jahre im Dienst von der Aussenpolitik? Von 1 bis 6?
Ich glaube, ich gebe eine gute Note. Ich würde sagen, ein Fünfer. Man muss allerdings unterscheiden. Ich glaube, sie war sehr politische Außenministerin gewesen. Andere Außenminister vorher sind viel mehr von der Verwaltung geprägt gewesen. Sie hat viel auch Entscheid gefällt, wo dann innerhalb von der Verwaltung nicht so nachvollziehbar gewesen sind. Das hat sie das Gute und sie das Schlechte. Also die Verwaltung ist eben sicher ein Wissenspool, wo man viel daraus schöpfen kann. Und sie hat sich dann eben bewusst auch zum Teil dagegen entschieden. Und das hat natürlich intern auch für viele Frustrationen gesorgt, was ich auch verstehen kann. Andererseits ist es gut gewesen, dass sie wirklich die Außenpolitik geprägt hat, dass sie ihr ein Gesicht gegeben hat. Also auch mit dem Stichwort Public Diplomacy, wo sie tatsächlich auch einfach der Bevölkerung versucht hat zu erklären, was macht die Schweiz im Ausland. Mhm. Und das ist wichtig.
Sie hat ja an dieser Medienkonferenz Klartext geredet bei ihrem Rücktritt. Vielleicht können wir mal reinhören. Klartext geredet jetzt zwar da in dem Fall auf Französisch.
En fait, il faut bien constater qu'il n'y a pas de consensus national sur la manière de positionner la Suisse dans le monde. Notre politique étrangère est devenu plus difficile à définir et à mettre en œuvre.
Es besteht in der Schweiz kein Konsens darüber, wie dass wir in der Welt uns positionieren sollen. Es wird immer schwieriger, die eigene Außenpolitik zu definieren und umzusetzen. Da kommen jetzt Sie ins Spiel, Herr Forster. Also Sie machen ja genau das, sich Gedanken machen über die Außenpolitik der Schweiz, hacken da Ideen aus mit Ihrem Think Tank. Haben Sie die Antwort, was die Schweiz machen soll?
Ich glaube, niemand hat die Antwort. Ich glaube, wir versuchen einfach ein paar Puzzlesteine zu liefern, um eine informierte Diskussion zu führen. Also ich glaube, häufig ist mehr das Problem, als dass man keine Lösungen hätte. Sondern einfach, dass die Bevölkerung sich muss überlegen muss, wo ist der Platz von der Schweiz in einer globalisierten Welt. Und für das braucht es Inputs. Und die Debatte, die muss öffentlich geführt werden. Und die muss mit der SVP geführt werden, die muss mit der SP geführt werden. Da gibt es nicht die richtigen Lösungen, die in einem politischen Spektrum sind.
Aber das ist Visionen, die sie haben?
Ich glaube, man muss einfach den Meinungsbildungsprozess, dem muss man auch noch ein bisschen mehr Zeit geben, muss man gerade jetzt in Europa fragen zum Beispiel. Ich meine, das ist das Thema, das uns die nächsten Jahre wird beschäftigen. Genau dort muss ja auch der Bundesrat ein bisschen mehr eine Führungsfunktion wahrnehmen. Also jetzt Micheline Galmiret ist zwar eine linke Außenministerin gewesen, aber sie hat jetzt einfach den Fokus auf Menschenrechte gehabt, häufig. Und im Bereich von der Europapolitik sind wir im Moment in einer blockierten Situation. Und ich glaube, gerade da muss jetzt eine Debatte kommen und da braucht es Leute, die vorangehen. Und der Bundesrat ist eigentlich prädestiniert dazu und wird das sicher auch tun.
Also Sie fordern auf der einen Seite, dass der Bundesrat klar Stellung bezieht. Auf der anderen Seite ist also ein Think Tank eben auch da, zum Denken auf Vorrat irgendwie generieren. So die Kernkompetenz von einem Think Tank. Das heisst, Sie sind ja auch gefordert. Wie gehen Sie jetzt mit Ihrem Think Tank voraus genau an die EU-Frage an? Was laufen da für Prozesse im Moment?
Die EU-Frage ist eigentlich noch ein gutes Negativbeispiel, weil man dort sieht, dass es, wie auch in der Migrationsthematik, dass die Fronten extrem festgefahren sind. Und dass sich die Leute streiten über EU-Beitritt, ja oder nein. Aber häufig geht es um viel kleinere, viel technischere Fragen, wie man jetzt die institutionellen Fragen mit der EU klären. Das sind nicht Grundsatzdebatten. Und es gibt halt viele Akteure auch in der Schweiz, die das Interesse haben, dass die Grundsatzfragen weiterhin als Prinzipienfragen geführt werden. Und schlussendlich, bei Voraus, haben wir das Gefühl, gerade in so einem heiklen Bereich ist es viel wichtiger, wenn man Nischen abdeckt, wenn man eben Vorschläge bringt, wie wir jetzt zum Beispiel, wie wir es gemacht haben, in unserem Diskussionspapier im Sicherheitsbereich zusammenarbeiten mit der EU, ganz konkret. Und dort stößt man dann auch viel weniger auf Hindernisse, weil wenn man will, die Frage klären, ob die Schweiz in die EU soll oder nicht, dann nachher kommt man da politisch nicht weiter im Moment.
Also Sie wollen die harten Fakten liefern zu der emotionalen Diskussion?
Ja, das wäre sicher ein Ziel. Und zwar nicht in der Breite. Also wir möchten nicht zu allem eine Antwort haben, sondern wir möchten uns Nischen suchen, wo wir das Gefühl haben, sind wir wirklich kompetent und das Wissen kann etwas beitragen zur öffentlichen Debatte.
Wie viele Stunden von Ihrem jungen Leben haben Sie schon mit dieser Frage verbracht, EU oder nicht? Oder auf welche Art kommt man zu der Entscheidung?
Ja, ich zähle die Stunden nicht. ist natürlich, eben, wenn man sich für außenpolitische Themen begeistert, ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Ich habe, bevor ich voraus mitgegründet habe ich die Personenfreizügigkeitskampagne, die Jugendkampagne mitgeleitet auf nationaler Ebene und dort auch schon gemerkt, wie viele Akteure eigentlich involviert sind. Also wir haben dort viel zu tun gehabt mit den Jungparteien zum Beispiel. Das war sehr spannend gewesen. Wir haben dort auch gemerkt, irgendwie dann, wo es um die Gründung von vorausgegangen ist, haben wir zuerst überlegt, ja, wenn wir da auf Jungparteien aufbauen und dann aber gemerkt, dass irgendwie dort halt doch ein starkes Interesse an der Politik und weniger an der Idee dahinter ist, dass auch tatsächlich in einer kurzer Frist etwas rausschauen soll. Und dass man natürlich, wie es immer ist, in der Politik auch an die Wahlen denkt und wie man dort sich dort besser positionieren kann. Und dass das eigentlich fundamental der Idee vom Think Tank widerspricht, nämlich, dass man wirklich längerfristig denkt, dass man die Ideen auch lässt gären, also dass man ihnen Zeit gibt, dass man sich auch nicht zu früh auf eine ideologische Position festlegt, sondern wirklich sagt, da haben wir jetzt noch keine Antwort. Wir schreiben jetzt zuerst das 30-seitige fundierte Diskussionspapier und vorher dürfen wir uns nicht äußern. Und das ist eigentlich ja nicht so, wie es sonst in der politischen Diskussion läuft.
Also wenn Sie jetzt sagen, eben, man lässt sich da auch Zeit, was denken Sie denn? Was ist so für ein Zeithorizont? Wie lange geht es, bis voraus kann ins Bundeshaus gehen und sagen, schaut, wir haben Grundlagenforschung gemacht und wir empfehlen im Punkto EU das oder das?
Ja, wir sind dort eigentlich schon relativ nahe dran, eben mit einzelnen Papieren, einfach wo es darum geht, zum Beispiel, jetzt kommt dann ein neues raus über Föderalismus oder direkte Demokratie, Vergleiche in der Schweiz und in der EU oder eben das im Bereich Sicherheitspolitik. Es stellt sich die Frage gar nicht im Moment, ob die Schweiz in die EU soll oder nicht. Also es sind die grossen Fragen, die sind im Moment nicht auf der Traktandenliste. Und es ist viel wichtiger, dass man jetzt in kleinen Bereichen weiterkommt, dass man besser kann zusammenarbeiten kann mit der EU. Im Moment ist vieles blockiert und es wäre wichtig, dass man dort einfach deblockieren könnte. Und das sind häufig kleine Schritte, wo man aber gute Ideen braucht dafür.
Die bei euch rum sind.
Ich hoffe es.
Fakt ist ja, egal was sie herausfinden, egal was sie entwickeln, egal was unsere Politiker daraus machen, eins ist schon mal ziemlich klar, ein Grossteil der Jungen um uns herum ist das schlicht Schnurz. Die Jungen sind wahlmüde, zeigen jetzt die neuesten Statistiken. Man erwartet, dass am 23. Oktober nur 20% der Jungen unter 30 Jahren turnen gehen. Das ist ein extrem kleiner Teil. Wieso sind Ihre Altersgenossen so wahlmüde? Politik verdrossen?
Das ist noch schwierig zu sagen. Also, ich bin da sicher auch nicht exemplarisch, weil ich halt schon früh quasi politisiert war, immer auch das Umfeld hatte. Ich habe Jus studiert, dort beschäftigt man sich mit politischen Fragen im Alltag. Das Recht und Politik, das ist eigentlich ein Kuchen. Und wenn man dort drin ist, dann stellt sich die Frage eigentlich nicht so, zum jetzt einfach nicht zu wählen. Also klar, ich habe auch schon Wahlen einfach, also nicht Wahlen, aber jetzt Abstimmungen verschlafen, wo mir auch vielleicht nicht so wichtig sind. Also ich denke, da muss man sich auch nicht irgendwie als Exempel aufspielen, wie es sollte sein. Also ich denke, es gibt einfach Fragen, jetzt zum Beispiel eben, wo es um Personenfreizügigkeit gegangen ist oder bei mir jetzt auch die Minority-Initiative, wo ich einfach gefunden habe, ich will mitbestimmen, wie das Land sich positioniert, wie die Schweiz ist. Mhm. Und ich glaube, wenn man das auch noch mehr kann klar machen kann, dann sind auch junge Leute durchaus bereit zum Abstimmen.
Aber also, wie machen? Also Sie kennen ja Ihre Altersgenossen. Mhm. Was funktioniert dann? Was zieht? Bei was reagieren Sie und Ihre Freunde, die vielleicht nicht politisch so interessiert sind? Oder gibt es die gar nicht bei Ihnen im Umfeld?
Doch, es gibt sie. Und ich bin recht froh um sie. Also,
schlussendlich
bin ich halt eben jetzt beruflich so fest auch im politischen Bereich, dass ich extrem froh bin, wenn ich am Abend einfach mit Leuten kann auch etwas machen kann, die gar nicht aus dem Umfeld kommen. Jetzt zu der Frage zurück, wie man junge Leute kann motivieren kann. Wir haben dort während der Personenfreizügigkeitskampagne so einen Film gemacht, so einen Verarschungsfilm, wo der Charles Clair, der ehemalige Tagesschausprecher, dabei war.
Wollen wir mal reinhören?
Meine Damen und Herren, die Katastrophe hat einen Namen. Die Abstimmung zur Personenfreizügigkeit wurde aufgrund einer fehlenden Stimme abgelehnt. Die bilateralen Verträge sind gekündigt und die Schweiz ist in eine tiefe Krise gestürzt. Heute taucht in den Medien zum ersten Mal der Name des schuldigen Nichtwählers auf. Nach seinen eigenen Angaben soll er die Abstimmung verschlafen haben. Die ersten Reaktionen sind entsprechend heftig. Der Bundesrat berät in einer Dringlichkeitssitzung über mögliche Schritte zur Beruhigung der aufgebrachten Bevölkerung.
Also es ist Stefan der Film, wo Sie mitinitiiert haben. Vielleicht müssen Sie noch erklären, das hat man können personalisieren.
Genau, also es ist darum gegangen, jetzt zum Beispiel Sie, Frau von Grüningen, ich könnte Ihnen jetzt den Film schicken. Also ich gebe das auf tagesnews.com, ist der Film immer noch anzuschauen. Dort gebe ich Ihren Namen ein und dann taucht Ihr Name in dem Film selber auf. Also dann gibt es Leute in dem Film, die demonstrieren, wo auf ihrem Plakat steht, ja, sie sind die Schuld, Frau von Grüningen, dass jetzt die Bilateralen der Bach ab sind. Und quasi die eine Stimme, das war ihre Stimme gewesen. Und der Film ist sehr ironisch gemacht und ist sehr viel verschickt worden von Leute aus allen verschiedenen politischen Spektren und hat sehr gut funktioniert. Also er ist unterdessen über 1 Million Mal verschickt worden.
Wahnsinn.
Das ist, glaube ich, für die Schweiz eine sehr hohe Zahl. Ja.
Und ist einfach ein Schritt von vielen gewesen, die wahrscheinlich dazu beigetragen haben, dass die Personenfreizügigkeit angenommen worden ist.
Genau, also gerade bei so Kampagnen ist ja auch häufig ein Zusammenspiel von ganz verschiedenen Faktoren. Und man kann am Schluss auch nicht sagen, der und der war entscheidend. Darum bei uns innerhalb von dieser Jugendkampagne war das sicher ein grosser Erfolg gewesen. Und wir haben uns sehr gefreut, dass der auch so gut angekommen ist.
Mittlerweile setzen ja alle auf Filmli. Also die SVP hat ihr Body-Filmli, wo Europa-Freundlichkeit als absolut unsexy deklariert wird. Die SP zelebriert ihre Visionen in epischer Länge und man klickt schon ziemlich bald einmal weg. Funktioniert denn das jetzt auch noch? Oder war eben der Clip vor 2 Jahren spannend gewesen, aber mittlerweile hat man eine Überdosis? Wie empfindet Sie es?
Es ist noch lustig. Es hat nach unserer Personenfreizügigkeitskampagne wieder eine ähnliche Kampagne gegeben, wo verschiedene Parteien involviert waren. Und dort ist ihnen dann gesagt worden, ja, macht doch so einen Film wie die anderen. Der hat super funktioniert. Und ich glaube eben gerade in so Bereichen wie eben Social Media, die virale Kommunikation quasi, die es dort gegeben hat, durch das, dass man können den Film weiterschicken und andere Leute einbinden und es ist immer dann so eine Lawine entstanden quasi. Dort ist auch ein enorm starker Abnutzungseffekt und man kann nicht sagen, weil etwas einmal funktioniert hat, wird es nochmal funktionieren. Also ich glaube, auch dort ist es einfach wichtig, dass man kreativ ist und etwas entwickelt, wo man selber daran glaubt. Also das ist irgendwie immer so ein bisschen meine Erfahrung gewesen. Ich habe den Film dort, es hat vom Obama, in der Obama-Kampagne einen ähnlichen gegeben. Ich habe den Kollegen von mir verschickt. Und die haben das Gefühl gehabt, das sei jetzt ein echter Fernsehclip, wo sie drinstehen und haben Angst gehabt, dass sie jetzt irgendwie da auf einer grossen Bühne sind und sie sind gar nicht schuld an dem Ganzen. Und wenn man das sieht, dann weiss man, dass es wohl funktioniert.
Das Problem ist ja offenbar, dass für viele junge Menschen Politik einfach nicht attraktiv ist, nicht anziehend ist. Die Frage an Sie, ist denn Politik sexy für Sie?
Ich finde Politik schon sehr sexy.
Was?
Ich glaube, in der Schweiz kommt man sehr schnell an einen Punkt, wo man merkt, dass man etwas bewegen kann. Weil, wie ich gesagt habe, die Wege sind sehr, sehr kurz in der Schweiz. Also man ist sehr nah an der politischen Gestaltung. Und durch das merkt man auch sehr schnell, was man selber machen kann. Und ich glaube, dort wird es so richtig attraktiv für Leute, die das Gefühl haben, sie haben etwas zu sagen. Nicht nur eine Meinung, sondern etwas Fundiertes. Die können sich einbringen und tatsächlich etwas bewegen. Und ich glaube, das ist zumindest für sehr viele Leute ist das eine sehr attraktive Möglichkeit.
Mhm. Wenn wir nochmal ein Musikstück von Ihnen wünschen, hören, und zwar vom Schostakowitsch, genau. Sie sind des Russischen mächtig.
Ja, mächtig ist ein grosses Wort. Könntet ihr
jetzt Lied auf Russisch ansagen?
Leider nicht. Also zwei Monate Sprachkurs in St. Petersburg gelangt leider nicht für das.
Sie haben selber Cello gespielt. Bleibt noch Zeit für Cello?
Nein, eigentlich nicht. Ich bereue es ein bisschen. Ich bin vor kurzem umgezogen und habe jetzt mein Cello auch wieder mitgenommen. Es steht in meiner Wohnung, aber leider setzt es ein bisschen Staub an. Aber man könnte ja das Lied trotzdem
hören. Das erinnert Sie an Ihre aktive Cello-Zeit. Warum?
Ja, ich habe das dort dazumal im Orchester gespielt und es ist so bombastische russische Musik. Es hat mir sehr, sehr gefallen dort. Man war so Teil von dem grossen Orchester. Hat den Leuten im Saal wirklich eine Freude gemacht. Und ja, es ist fast ein bisschen kitschig jetzt so im Nachhinein, aber ich höre es immer noch sehr gerne.
Thank you.
Stück Musik, wo unser Fokusgast von heute Abend auch schon selber gespielt hat, auf dem Cello. Der Nicola Forster ist zu Gast im Fokus. Er macht sich mit seinem Think Tank voraus Gedanken über die Rolle der Schweiz und das ist so überzeugend, dass man auch im Bundeshaus auf den 26-Jährigen hört. Herr Forster, ein paar kurze Fragen jetzt an Sie über die Schweiz, über die Politik, mit der Bitte um kurze Antworten. Mhm. Parat?
Ja.
Wer bedroht die Schweiz?
Ich glaube, ich freue mich immer, wenn wieder Bedrohungsanalysen vom VBS rauskommen, wo man nicht so genau weiss, wer jetzt da genau der Feind ist. Also wir leben sicher in einer sehr ruhigen Zeit, wo jetzt aber durch die Krise von der Wirtschaft, sowohl in Europa, aber auch weltweit, durchaus könnte richtig Turbulenzen steuern. Aber das sind sicher nicht mehr Konflikte wie früher, wo das Militär gefordert ist in dem Sinn, sondern das sind subtilere Wirtschaftskonflikte.
Also wenn das für Sie eine kurze Antwort ist, Herr Forster, es darf einfach ein Wort sein, es darf einfach ein Name sein. Okay. Wir probieren es nochmal, vielleicht geht es ja mit dem Kühl. Wer bedroht die Schweiz?
Ich glaube, im Schweiz...
Nächste Frage. Wer rettet die Schweiz?
Eine gut ausgebildete junge Generation, die sich engagiert.
Geht ja. Ihres politische Vorbild?
So die verantwortungsvollen Politiker in Europa, die da die Einigung auch zustande gebracht haben.
Nehmen.
Ja, ich finde natürlich schon, Helmut Kohl oder so war eine grosse Figur gewesen.
Wer ist der schlimmste Politiker im Land?
Ja, wir haben uns eigentlich vorgenommen voraus, dass wir da nicht so auf Personen spielen. Ich finde allgemein, sobald es populistisch wird, wird es heikel.
Wie wäre Ihr persönlicher Wahlslogan?
Intelligent, bescheiden, ich weiß es nicht.
Stimmt das?
Ja, ich hoffe es schwer, ja.
Keine Mogelpackung?
Nein.
Ihr Lieblingslied über die Schweiz?
Ja, da möchte ich mich wieder an Stahlberger halten, der nicht über die Schweiz allgemein singt, aber doch über die Gesellschaft, wie sie in der Schweiz ist. Klimawandel ist ein schönes Lied dafür.
Ihr Lieblingsbuch über die Schweiz?
Ich habe vor kurzem «Globalisierung, die zweite Welle» von Stefan Flückiger nochmal gelesen und finde das ein enorm gutes Sachbuch, wo man einfach mal schonungslos aufzeigt, was sind Gefahren für die Schweiz.
Wer ist der mächtigste Schweizer, Ihrer Meinung nach?
Ja, dann sagen wir doch Michelin Galmire.
Noch knapp 4 Monate.
Genau.
Wer ist der unterschätzteste Schweizer?
Viele Leute, die namenlos sind, die einfach nicht im Rampenlicht stehen und nicht die Plattform haben, die sie bräuchten.
Sie könnten ihnen jetzt die Plattform geben, wenn sie einen Namen sagen. Wer ist unterschätzt?
Es geht eben genau bei voraus häufig darum, dass es nicht eine Person ist, sondern dass einfach die Menge der Leute, die intelligent ist, die sich Gedanken macht, müsste im Zentrum stehen. Ich glaube, ich lasse bei dem.
Welches ist Ihre früheste politische Erinnerung?
Das EWR-Nein ist, glaube ich, gerade so etwa also am Rand in mein Gedächtnis reinkommen. Nachher hat es halt auch so Umweltschutzbewegungen gegeben, also wo es dann um das Atomkraftwerk gegangen ist. Ich kann es nicht an einem Fest machen.
Das waren die Kurzfragen. Jetzt dürfen Sie wieder ausführlicher das antworten. Gut. Das mit dem politischen Interesse, das nimmt mich schon noch Wunder. Wo kommt das her bei Ihnen?
Ich glaube, meine Eltern sind politisch interessiert. Haben mir und meinen Brüdern auch immer das Gefühl gegeben, dass das ein wichtiger Bereich ist von der Gesellschaft. So die Initialzündung, würde ich sagen, ist dann tatsächlich in meinem Jus-Studium gewesen, wo ich einfach gemerkt habe, dass man etwas bewegen kann. Dass es mit dem Wissen, wo man lernt, wenn man geht in so einer Ausbildung, dass man wenn man das konstruktiv einbringt, dass man relativ nahe ist an der Schaltstelle und dass man auch, wenn man sich gut einsetzt, durchaus da kann etwas zur öffentlichen Debatte beitragen.
Ich habe, um nochmal zurück an Ihre Kindheit, ich habe gehört, Ihre Mutter hat einmal wahnsinnig lang gehabt zum Posten mit Ihnen und Ihren zwei kleineren Brüdern, weil sie Ihnen immer alles erklärt hat, das kaufen wir und das kaufen wir nicht und das kaufen wir, aus dem Grund kaufen wir keine Granny Smith-Äpfel oder ich weiss doch auch nicht was. Sind das so Sachen, die Sie dort schon wahrgenommen haben als eine politische Erziehung?
Ich kann mich an das überhaupt nicht erinnern. Da wissen sie mehr über mich als ich selber. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Aber ich glaube, das ist eine Sensibilisierung, die Eltern gut machen können, ohne dass die Kinder merken.
Mhm. Ich habe gehört, sie sagen auf dem Pausenplatz schon immer der Schlichter gewesen. Sind das Parallelen dazu, dass sie jetzt der sind, der eben verschiedene Parteien an einen Tisch holt?
Ich glaube mehr, dass das damit zusammengehängt ist, dass ich nie besonders kräftig war und darum in die Schlägereien selber nicht verwickelt war. Und dann ist halt die Rolle noch übrig geblieben.
Wieso haben Sie sich denn für ein Jus-Studium überhaupt entschieden? Also, normal, man könnte jetzt davon ausgehen, Sie haben internationale Zusammenarbeit studiert oder so etwas.
Ich bin zum Berufsberater gegangen und nachher langer Prozess. Nach dem langen Prozess ist herausgekommen, ich sollte entweder Soziologie oder Englisch oder was ist es noch gewesen, Germanistik studieren. Und dann habe ich angefangen, Jus zu studieren.
Aus welcher Eingebung? Einfach nicht das machen, was der Berufsberater
empfiehlt? Nein, gar nicht. Es ist mehr einfach, ich glaube, ich funktioniere häufiger so, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, ja, das ist jetzt richtig im Moment, ich probiere das. Und schlussendlich kommt es auch, würde ich sagen, häufig nicht so fest auf den Inhalt des Studiums drauf an, sondern was man daraus macht. Und ich habe das Jus-Studium auch als Chance gesehen, erstens relevantes Wissen aufzubauen, aber zweitens auch einfach können ins Ausland gehen. Ich war ein Jahr in Frankreich, ich habe ein Jahr in Lausanne, also ist nicht Ausland, aber doch anderen Sprachraum können studieren. Ich habe sehr spannende Jobs können machen während dieser Zeit. Und ich glaube, genau für das ist ein Studium enorm wertvoll und da hat sich das Jus-Studium tiptop geeignet dafür.
Das Jus-Studium haben Sie letztes Jahr abgeschlossen. Mittlerweile arbeiten Sie eben bei Voraus mit viel Engagement, mit viel Herzblut und das zu einem Löhnchen von 3'000 Franken. Ist nicht viel für einen Jurist. Sind Sie ein Idealist?
Es ist noch gut, wenn man gerade das Jus-Studium abschließt, dann machen viele Kollegen fangen da an mit einem Doktorat oder machen das Praktikum und die verdienen auch nicht viel mehr. Von dem her stellt sich die Frage nicht so häufig, aber wahrscheinlich dann so in 2 Jahren, wenn dann alle Anwälte sind, dann merke ich dann schon den Einkommensunterschied. Wegen dem Idealismus, klar hat es eine Portion Idealismus dabei, aber ich würde die auch nicht zu hoch gewichten, weil schlussendlich ist das auch einfach eine geniale Chance für mich, aber auch für all die anderen jungen Leute, die dabei sind bei Voraus. Ich meine, man hat sonst nicht die Gelegenheit, in dem Alter so viel zu bewegen und so nahe zu kommen an die Leute, die tatsächlich in der Schweiz die Schweiz für sie bringen.
Aber offenbar ist es ihnen so viel wert, dass sie auch Einschränkungen in Kauf nehmen. Dass sie ein recht bescheidenes Leben. Sie leben in einer winzigen Einzimmerwohnung direkt am Idaplatz in Zürich. Ich habe gehört, sie gehen damals zu ihren Eltern heim, gehen Sachen ausdrucken oder gehen Zeitungen lesen, Familienzeitungen lesen. Nehme ich an, um Geld zu sparen, weil sie einfach so schwer das Budget sprengen.
Ich freue mich auch einfach manchmal bei meinen Eltern, die heim sind. Nein, ich würde es... Also, der Idaplatz ist jetzt einfach die schönste Region in der Stadt Zürich. Ich habe dort darum auch bewusst eigentlich gefunden, ja, eine Einzimmerwohnung langt für mich. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Franken umdrehen würde. Also ich komme eigentlich gut durch. Es ist ja der Vorteil, wenn man noch nicht allzu lange abgeschlossen hat, dass man nicht sich weiss, nicht was für ein Leben gewöhnt ist. Also
Sie geben wahrscheinlich den grossen Teil für Anzüge aus und gutes Auftreten.
Ich habe nur 3. Ich tue sonst gerne reisen. Halt. Und Das ist ein grosser Kostenfaktor. Ich war diesen Sommer in China und das ist natürlich nicht günstig.
Wie ist es denn mit anderen Abstrichen, die man muss machen muss? Also Sie sind viel unterwegs. Da bleibt wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit, um eben tatsächlich mit Kollegen rumhängen oder so, wie man das vielleicht sonst macht mit 26.
Ja. Ja, es ist schon, also ich meine, das wird Ihnen jeder Politiker sagen oder jeder Manager, dass er einfach halt sehr viele Verpflichtungen hat und das sind zum Teil ein bisschen schwierige Momente. Also ich bin sonst jemand, der sehr viel Kontakt hat mit Freunden und so und dann gibt es einfach manchmal, dass ich spontan an einem Abend irgendeine Pflicht habe, dass ich einfach muss neu mit als Präsident von Voraus hingehen. Ich habe viel so mein Leben ist relativ ausgefüllt, meine Woche mit verschiedenen Terminen, wo eben häufig auch am Abend sind, und das macht es zum Teil ein bisschen schwierig.
Wie geht es weiter mit Ihnen? Wahrscheinlich sind Sie nicht mehr lange bereit, für 3'000 Franken im Monat so viel, so engagiert zu arbeiten. Was passiert? Werden Sie Diplomat? Werden Sie Bundesrat? Doch noch Anwalt?
Ja, jetzt wäre gerade das Außenministerium zu haben.
Ja.
nein, also das ist im Moment gar nicht meine Ambition. Es gefällt mir sehr, auf dieser Schnittstelle von Politik und Wissenschaft und Wirtschaft weiterhin auch zu arbeiten. Also ich glaube, das ist der Ort, wo ich wirklich meine Ideen einbringen kann, wo ich etwas bewegen kann. Im Moment bin ich sehr glücklich da, und ich finde es super Umfeld, wirklich, wo ich freue mich über all die jungen, gescheiten Leute, die da zusammenkommen, und das gibt mir selber sehr viel.
Zwei Fragen habe ich noch am Schluss von dieser Sendung. Wer glättet eigentlich Ihre Hemper?
Das ist der Coop. Also der Coop hat so einen Glättservice, der das übernimmt, der in der Nähe von meinem Zuhause ist.
Und wann gehen Sie das nächste Mal mit Ihren Kollegen in Ausgang?
Ja, das ist wahrscheinlich schon sehr bald. Also ich bin jemand, der regelmässig in Ausgang geht.
Danke vielmals, dass Sie heute Abend da waren.
Danke Ihnen.
Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre fille, je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Tellement que c'est plus fort que toi, et tu ne sais jamais où est la vérité. Comme tous les enfants, tu crois être un homme, mais toi dans ma vie tu ne m'as rien donné. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Toi tu joues avec le feu et tu t'amuses. Mais un jour viendra où tu vas te brûler. Un autre a pris ta place et moi je l'aime, yeah. Et ce qu'il est, tu ne le seras jamais. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Et maintenant, c'est toi que je vais faire marcher.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.